Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend zum ersten Abend jetzt in dieser Designwoche. Wir haben ja schon einige Zeit von Designland geredet, von diesem Baukasten aus unterschiedlichen Teilen und Elementen, die sich mit Design befassen, ausgehend immer wieder. Man kann das nicht genug unterstreichen. Helmut Xöllpointner ist heute Abend da. Mit ihm haben wir vor 2 Wochen einen wunderbaren Abend verbracht, ausgehend von der damaligen Ausstellung Forum Design 1980, und die hat uns da getrieben, gegen Ende des Kulturhauptstadtjahres nun nochmals einen Schwerpunkt zu setzen. Diese Woche einige Dinge hintereinander. Ich werde darauf zum Schluss dann noch zu sprechen kommen, auch als Einladung an Sie, bei anderen Gelegenheiten hier teilzunehmen. Ich darf die Gäste kurz vorstellen von heute Abend. Mit mir, ich bin nicht allein als Gastgeber, Walter Bettens aus Belgien wird mit mir diesen Abend bestreiten und auch die anderen Abende im Kepler Salon bis Ende der Woche. Wir haben diese Reihe zusammen konzipiert. Er ist Herausgeber der Zeitschrift DAM, wird sich zwischen Englisch und Deutsch dann auch in die Diskussion einmischen. Aber der Hauptgast natürlich heute Abend ist Volker Albus. Volker Albus steht für uns jetzt in diesem Blick zurück, der zugleich auch ein Blick nach vorne ist, steht er für die 80er Jahre. Wir haben das letzte Mal in der Diskussion mit Helmut Xöllpointner erfahren können, noch einmal, was da alles zusammengekommen ist in Linz. 1980, das war wirklich das Mekka des Weltdesigns in einem riesen Bogen von tradiertem Design bis zu französischen Modeschöpfern, bis zu Raymond Loewy, bis zu eben den Leuten, die dann nachher die Designwelt auf den Kopf gestellt haben, insbesondere Italiener, die Designer von Memphis und von Studio Alchemia, die waren alle hier. Und wir haben uns gedacht, dass wir nun so die Jahrzehnte etwas dran nehmen und mit den 80ern starten, aber immer im Sinne einer Brücke nach heute. Und Volker Albus steht nun wie kaum jemand anders für diese 80er Jahre, weil er ganz wesentlich dabei war mit dem, was dann die Antwort in Deutschland oder die Reaktion in Deutschland war auf das italienische Design. Und darum geht es heute. Volker Albus ist selbst Designer und Designtheoretiker, lebt in Frankfurt und ist Professor an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Die Regeln für heute Abend sind dieselben wie immer: eine Präsentation des Gastes, und dann versuchen wir so nach einer halben Stunde möglichst rasch auch in Fragen und Antworten und in die Diskussion zu gehen. Darf ich dich bitten?
Ich bedanke mich. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier nach Linz gekommen. Als ich heute Morgen in mein Bücherregal geguckt habe, ich bin ja die letzten Tage viel unterwegs, und nach diesen Büchern geschaut habe und mich nochmal informiert, habe ich festgestellt, dass das erste Buch, das für mich also relevant, ich habe so eine Kollektion, also auch so einen Abriss, historischen Abriss, wann ich begonnen habe, das also nach Ausstellungen zu sortieren. Und tatsächlich das erste Buch, ich sage das jetzt nicht hier, weil ich jetzt, und Herr Xöllpointner ist hier, weil ich hier in Linz bin, das erste Buch ist tatsächlich dieses Designforum Linz, 1980. Ich muss dazu sagen, vielleicht als Hintergrund meine eigene Vergangenheit. Ich habe Architektur studiert, habe 1976 abgeschlossen mit dem Diplom, habe auch diesen Beruf praktiziert sehr lange und war aber nicht so hundertprozentig glücklich. Und dann kam diese Memphis-Sache, dann kam Designforum Linz, und eigentlich waren das so die Ereignisse, die mir klar gemacht haben, dass Design mehr ist also eben als nur Industrial Design, mehr ist als nur Dieter Rams, dass es also diese Bezüge zur Kunst gibt, zur Architektur, zum öffentlichen Raum. Und Martin Heller erwähnt es ja, ganz deutlich wurde das eben am Forum Design. Und das hat mich eben, diese Design-Aktionen, hat mich bewogen, also auch mein Architekturbegriff, mein Selbstverständnis, mein berufliches Selbstverständnis, neu zu orten, und ich bin dann sukzessive von der Architektur mehr und mehr in diese Disziplin übergewechselt. Ich habe jetzt einen kleinen Vortrag, eine kleine Bilderschau hier vorbereitet. Ich muss dazu sagen, es sind vornehmlich Bilder fast ausschließlich Bilder des deutschen Designs der 80er Jahre. Man sagt heute vom deutschen Design der 80er Jahre, ist vielleicht stärker ein stilistischer Begriff als meinetwegen das Design der 80er, das englische Design der 80er Jahre. Gibt es natürlich auch französische Design der 80er Jahre etc. Aber gerade beim deutschen Design gibt es natürlich bestimmte visuelle Assoziationen. Ganz stark natürlich das italienische Design der 80er Jahre, was meiner Meinung nach auch mit der Hauptauslöser war, also die Bewegung Memphis Alchemia, die in Deutschland sehr viele junge Leute, ich sage bewusst Leute jetzt, inspiriert haben, sich mit dieser Profession, mit dieser Disziplin auseinanderzusetzen. Wenn man sich dann betrachtet, den Werdegang dieser Leute, dann sind das sehr viele Architekten, denen es ähnlich gegangen ist wie mir, die dann also mehr oder weniger gewechselt sind und sich tatsächlich mit dem Bereich Möbeldesign auseinandergesetzt haben. Bis zu diesem Zeitpunkt war ja das Design mehr oder weniger der Designbegriff dominiert vom Funktional, von der Funktion, vom Funktionsbegriff, Stichwort Hochschule Ulm. Man muss dazu sagen, in Ulm gab es relativ wenig Möbeldesigner, also es ging ja in Ulm mehr oder weniger um Standardisierung des Designs, um Systemdesign etc. Aber wenn man heute nachschaut, was in Ulm passiert, wird man relativ wenige Möbel finden. Und das war ja eigentlich das Neue in den 80er Jahren, speziell auch bei Memphis und Alchemia, dass Sozas, Pranzi und Mendini sich also gerade mit diesem Domestic Landscape, es gab diese Vorläuferausstellung in MoMA, mit dieser Domestic Landscape auseinandergesetzt haben. Wie gesagt, Memphis und Alchemia war der Auslöser für viele. Es gab Mitte der 70er Jare die erste Präsentation von Ettore Sozas in Deutschland im IDZ. François Burkhardt hat das damals gemacht. Sozas wurde angefeindet, gerade von diesen ganzen Lord-Siegel-Bewahrern des klassischen Industrial Design, wurde angefeindet, auch von der Zeitschrift Form. Es gab also regelrechte Pamphlete gegen ihn, aber das war eine sehr kleine Ausstellung, aber es war das erste Mal, dass in Deutschland so etwas passiert ist, und es war vielleicht die Keimzelle dessen, was dann später passiert ist. Es ist relativ schwierig jetzt genau zu sagen, was war der eigentliche Auslöser. Memphis war sehr wichtig, Alchemia war sehr wichtig, Forum Design Linz war sehr wichtig. Es kam da ganz einfach sehr viel zusammen. Und das hat, wie gesagt, viele junge Architekten bewegt, sich also mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Wenn man jetzt nach Deutschland blickt, dann war es im Grunde genommen im Wesentlichen eine erste Ausstellung in Hamburg, die Ausstellung Möbel Perdu, Schöneres Wohnen, 1982, an der hatte ich auch teilgenommen. Die wurde initiiert von der Gruppe Möbel Perdu, beziehungsweise von Claudia Schneider-Esleben und Thomas Wendland. Die haben das auf dem Gang präsentiert im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Und Claudia rief eines Tages bei mir an, hier hast du nicht Lust, ich habe gehört, du machst auch Leuchten. So lief das damals, also, passt eigentlich ganz gut rein, rot-weiß. Ich habe dann so Verkehrsleuchten gemacht, ich sagte, naja gut, warum eigentlich nicht, bin schon habe das Ding dahingestellt. Zwei Tage später stand das im Spiegel. Ich dachte, hoppla, was ist denn jetzt los? Der junge Designer Albus bringt die Autobahn ins Wohnzimmer. Und ich hatte bis dahin Architektur gemacht, Wettbewerbe und mich da abgestrampelt wie ein Blöder. Und plötzlich stelle ich da so eine rot-weiße Verkehrsstelle hin, die leuchtet. Farbbild im Spiegel, der Designer aus Düsseldorf und so weiter. Ich dachte, Mensch, kann ja gar nicht so doof sein, was du da machst. Also für mich war das, ich habe mich praktisch parallel zu dieser Entwicklung im Design selbst in diesen Beruf dann auch hinein entwickelt. Wie gesagt, das war ein ganz wesentliches Ereignis für dieses Design, für diese Designentwicklung in Deutschland. Und die hat dann immer mehr und mehr Leute bewogen, also auch in Deutschland, sich mit dem Thema Möbelgestaltung auseinanderzusetzen. Man muss dazu sagen, dass das am Anfang sehr stark von Memphis inspiriert ist. Ich habe jetzt keine Beispiele. Man hat dann gedacht, gut, der Sozas, was macht der? Setzt ein paar bunte Klötzchen zusammen, das können wir auch. Das war ja sehr gefährlich, schrill, schräg, das war man so damals. Und das haben viele gesagt, machen wir genauso. Aber den eigentlichen Kern dessen, was Sozas wollte, haben, glaube ich, relativ wenige begriffen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das begriffen habe zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, ich habe es erst später richtig realisiert, was gemeint wurde. Sozas ging es und Memphis ging es darum, um einen anderen Ansatz zu finden. Also Sie alle kennen ja dieses berühmte Carlton-Regal, vielleicht die Ikone des Memphis-Design. Und ihm ging es nach anderen Lösungen. Also dass man über Design nachdenkt und etwas anderes entwickelt, das ganz einfach die Frage, kann es ganz einfach, kann ein Regal auch anders aussehen. Wenn man sich Carlton, dieses Regal, Sie kennen das alles, das steht wie so ein Totem im Raumzentrum, wenn man sich das genau betrachtet. Sieht ja alles andere aus als ein klassisches Regal. Wenn Sie überlegen, wie sieht ein klassisches Regal aus, steht an der Wand, rechtwinklig, Witzhöhe oder sonst was. Man stellt seine Bücher rein, dient zur Archivierung. Sozas kam dann, hat das Ding mitten in den Raum gerückt, schräge Regalwände, dicke, also auch sehr auffällig, jedes Ding anders, also laminiert und so weiter. Und unten der Fuß war dann laminiert mit Marmormustern und oben waren die Billigmuster. Also jedes Detail dieses Regals, wenn Sie sich das vor Augen führen, wenn Sie es vielleicht mal irgendwann jetzt in einer Ausstellung oder in einem Katalog sehen, Sie schauen sich das genau an, all das, was ein Regal ausmacht, ist an diesem Regal anders. Das war eigentlich der eigentliche Ausgangspunkt. Insofern war das, was Memphis gemacht hat, zutiefst konzeptionell. Es ging also weniger, haben ja auch relativ wenig von diesen Dingern verkauft. Es gab ganz wenige, die tatsächlich in der höheren Stückzahl, vier Stück. Naja, das Carlton ist schon öfter verkauft worden. Aber Hollein hat ja zum Beispiel was gemacht, diesen berühmten Schminktisch, der jetzt... Der hat 2-3 Stück von diesen Dingen gemacht. Leider, der wurde neulich versteigert für 20.000 oder 25.000. Leider habe ich nicht so viel Geld, sonst hätte ich zugeschlagen. Ein sensationelles Teil, also ein wunderbares Teil mit diesen Pfauenfedern. Also da ging es dann um Inhalte, um diese narrativen Elemente. Also auch er hat dann das, wie gesagt, dieses anders heran, dass etwas auch anders aussehen kann. Das war die Essenz von Memphis. Das wurde jetzt von den anderen Szenen von den jungen Designern in dem Moment, glaube ich, noch nicht so begriffen. Das Interessante, was sich dann entwickelt hat, und deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich mich heute auf das Deutsche, dass sich in den Ländern ein wirklich sehr eigenständiges Design entwickelt hat. Wenn man das heute im Rückblick betrachtet, was haben die Franzosen gemacht, was haben die Engländer gemacht, was haben die Deutschen gemacht, das ist durchaus sehr unterschiedlich. Das beginnt bei den Gattungen, das geht bei der Gestaltung weiter. Wir können vielleicht nachher nochmal drauf zurückkommen. Das ist also, oder die Italiener, das war sehr spannend zu sehen. Und auch erst im Nachhinein, das ist jetzt so eine Komprimierung dessen, was da in den 80er Jahren in Deutschland passiert, konnte man sehen, das Deutsche ist sehr spezifisch, es ist sehr rüde, sehr ruppig im Grunde genommen, wenig elegant. Also im Vergleich jetzt zum Franzosen, hier ist null Eleganz und auch von den Gattungen. Ich spiele das mal durch. Ich beginne allerdings hier, das ist ein sehr frühes Teil, das ein Vorläufer praktisch ist. Es ist auch von der Gruppe des Inn 1975 aus Offenbach. Jochen Groß, ein sehr berühmtes Teil. Da ging es ganz einfach darum, dass man über diese Grenzen des Wachstums, da gab es diesen Bericht, Grenzen des Wachstums und in Reaktion auf diese überbordenden Wohlstand hat die Gruppe des Inn jetzt hier auch solche Prinzipien aus der Kunst aufgegriffen, Recycling-Prinzipien, hier ein einfacher Knüppel, Holzbock. Eine andere Sache war das ist von Petrus Wandrei, Hatchet Chair, auch ein Vorläufiger. Das waren aber Sachen, die relativ wenig unmittelbaren Einfluss auf dieses Design, auf diese unterschiedlichen Protagonisten dieser Zeit hatten. Das ist jetzt schon von dieser besagten Ausstellung in Hamburg. Das ist übrigens von einer Kooperation von zwei jungen Berlinerinnen mit Ron Arad. Sie sehen hier diese Flursituation an der Heizung, hier dieser schöne Sisalteppich und dann kam man dahin und hat man gesagt, hier ist euer Platz, stellt euer Ding da mal hin. Das ist insofern ganz spannend, dieser Tisch, Sie sehen das vielleicht. Es ist ein einfacher Holztisch auf der einen Seite und der sich dann hin entwickelt zu einem ausgearbeiteten, also hier dieses gedrechselte Bein, also hier dieser Übergang. Das ist Möbel Perdue, Familie Feuerstein heißt dieser Tisch. Also all das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist jetzt, ich sage Ihnen jetzt nicht jedes Mal die Jahreszahl dazu, teilweise weiß ich ja auch nicht mehr auswendig. Ein wunderbares, sehr programmatisches Teil 1982. ich mache mal direkt weiter, ein relativ unbekanntes Teil mit dem Titel Feierabend. Das war, also was natürlich bei den Deutschen auch sehr stark ausgeprägt war, war diese Kritik, diese kritische Opposition, dieses Kommentieren des Designs. Hier ist der Riedfeldstuhl, rote-blaue Stuhl in Gummi. Und das war natürlich auch eine Persiflage auf diesen klassischen Funktionalismus, auf die Bauhausmoderne, die immer hochgehalten wurde. Und der hat das in Gummi gemacht und hier schlapp steht dann diese Moderne sozusagen in der Ecke. Hier sieht man es nochmal wunderbar in der Seitenansicht. Das ist ein Bild, ein Einblick in die Galerie Möbel Perdue in Hamburg, die sehr wichtig war für diese Entwicklung. Dann hier haben wir schon hier das Icon von, du hast das ja hier freundlicherweise nach unserer Ausstellung, ein nicht ganz unbedeutendes Ereignis im Design in Deutschland, die Ausstellung Gefühlscollagen Wohnen von Sinn, für die ich zusammen mit Möbel Perdue und dem Museum in Düsseldorf hauptverantwortlich war. Das war sozusagen der Eye-Catcher für diese Ausstellung. Das ist schon die sogenannte Serienversion. Stiletto, der hat 20 hier, das ist einer von den frühen 20, vergoldet. Und dann hat er nochmal mit einer Supermarktwagenfirma, hat er nochmal zweimal 100 Stück gemacht. Gibt dann auch hier die Kinderversion. Short Rest heißt er. Also hier, was sehr wichtig ist, sind ganz einfach die Namen. Consumers, Lounge Chair, Consumers Rest heißt dieses Teil. Auf die Namen kommen wir vielleicht schon, ganz wesentliches Element, die Namen. Das ist Short Rest. Das ist Ferro Amato, ein Besteck aus Moniereisen. Ich habe das jetzt nach Autoren geordnet, jetzt nicht nach Gattungen. Geht jetzt querbeet durch. Das ist Campagna, Stiletto Studios, eben, das ist schon ein bisschen später. Champ, hier ein sehr frühes Teil. Sehr wichtig war auch die UDK in Berlin, die Hochschule der Bildenden Künste in Berlin. Es gab damals ein Projekt, das hieß Kaufhaus des Ostens, das man auch als einer der Geburtsstunden des neuen, zumindest des neuen deutschen Designs bezeichnen kann. Es war ein Workshop, der geleitet wurde von Brandolini und von Jasper Morrison. Jasper Morrison hat dort dann auch unterrichtet. Und dieses Kaufhaus des Ostens, die wurden aufgefordert, die Studenten für maximal 10 D-Mark sich irgendwas in einem Baumarkt zu holen und daraus etwas Neues zu machen. Sehr bekanntes Teil, dieser Achstisch von Axel Stumpf. Das besteht ganz einfach, Sie sehen es, aus Achsstielen und ist ein Motiv, das immer wieder gerne auftaucht. Auch heute wieder sieht man das, ich habe das vor 2 Jahren bei einem holländischen Designer gesehen, der auch mit dieser Stimme sah hier. Aber in den 80er Jahren gibt es auch schon berühmte Vorläufe. Und die Tischplatte selbst ist praktisch nur ein Blechteil aus einem Standardregal. Das ist ebenfalls Axel Stumpf, sehr mehr oder weniger absolut unbekanntes Teil damals. Spitzhackenstuhl, Tisch, Kumpel 2. Hier auch Ready-Made-Prinzipien, ganz einfach hier addiert, zusammengeschweißt und oben die Glasplatte drauf. Gibt es 2 Stück von hier, von diesen Teilen. Wunderbar, Axel Kufos, blauer Stuhl, blauer Sessel. Das Ganze ist eine Waschanlagenbürste, die über einen Stuhl gestülpt wurde. Also Sie erkennen hier schon die Tendenz, das Ganze war sehr schräg auch insgesamt. Man hat sich also das Thema Serie, das hat überhaupt keine Rolle, das hat überhaupt keinen interessiert, also dass man da in Serien gedacht, nein, hat seine Möbel gemacht, vieles wurde selbst gemacht, also man wurde als Bastler diffamiert, Bricolage, die Engländer haben geschrieben, Black- und Decker-Designer, das kommt dann später, wurde viel mit Schraubstoff, also Rüde hier über uns hergefallen, aber es hatte schon... Kellerfenster, Schrank, auch Axel Kufus, das ist der Mann, Sie sehen es zum Schluss, der dieses berühmte FNP-Regal macht, mittlerweile, was heute immer noch verkauft wird, eines der solidesten und perfektesten Regale. Dieser Mann hat so angefangen, also wunderbares Teil, wurde jetzt von der neuen Sammlung angekauft für ein Heidengeld mittlerweile. Das stand die ganze Zeit irgendwo im Keller, hat er gesagt, hier kam der Kufnagel, hat gesagt, hier können wir das nicht haben und dann ja, es kostet aber richtig Kohle hier. Das ist hier, das ist Kunstflug Feuertisch. Also hier statt Kerze ist dann hier unten dieser Gasboiler in dieser Fuß eingelassen. wunderbare Idee. Gibt es übrigens jetzt auch von, wie heißt der, Chris Kebel hat sowas Ähnliches jetzt mit einem Bunsenbrenner gemacht, der Holländer vielleicht, wenn ihr morgen Geist Bagger hier ist, gibt es diesen dreiarmigen Kandelaber und dann kommt dann auch, riecht ein bisschen streng das Ganze, aber ist natürlich eine super Sache hier. Wärmt auch Bauernstuhl, ebenfalls Kunstflug, auch ganz früh. Das war natürlich auch ein Thema, diese ganze rustikale Wohnkultur. Also das Ganze, man hat sich auch viel Spaß gemacht. Also man hat sich immer gefreut, hier Bauernstuhl, wunderbar. Man hat sich natürlich auch persifliert, wie die Eltern wohnten. Man muss das ja überlegen, das war die Generation, der, ich selbst bin 49 geboren, ich war schon einer der Älteren in dieser Garde. Die meisten sind so 55, 59, Brandolini ist 59 geboren. Das war diese Nachkriegsgeneration, die in diesem etwas miefigen Interieur groß geworden ist. Und da in diesen 80er Jahren hat sich das alles entladen. Und das Design war eigentlich so mit die letzte Disziplin, die sich sozusagen emanzipiert hat. Also vorher, der Film fing das an, die Literatur ganz früh, also diese Köppen und so weiter, die sich sozusagen diese Bundesrepublik in diese Bundesrepublik hineingeschrieben haben, dann kam später der Film, dieser neue deutsche Film, Kluge und so weiter, dann kam Musik, ganz wichtig, Kraftwerk, 70er Jahre, einstürzende Neubauten, noch später, Autobahn, die plötzlich hat dann eine Gruppe über die Autobahn gesungen, das war was ganz was Neues, wir fahren auf der Autobahn, haben die Amis, plötzlich sind die auch Autobahn gefahren, fanden das toll, also plötzlich gab es etwas, eine deutsche, eine bundesrepublikanische Identität. Und die Designer haben das sozusagen in den 80er Jahren, wurde das nachvollzogen. Also da wurde das regelrecht, diese ganze Wohnkultur in diesen Designprojekten abgearbeitet. Das ist Projektion der Stile, das ist ein wunderbarer Schrank, ebenfalls von Kunstflug. Hier geht es darum, dass man diese Gelsenkirchener Barockanmutung durch eine Projektion ersetzt. Das sind also Umzugskartons, damit das steht in der Ecke, stand dann das Karussell und hat dann alle eine Minute, hat dann was Neues, Bauhaus, Chippendale oder Laura Eschli hier drauf projiziert. Ebenfalls von Kunstflug, hier sieht man also die Persiflage, Hasenschlag, ja, man kennt das ja. Meine Mutter, wir hatten das auch zu Hause. Ich glaube, es gab keine deutsche Wohnung, wo das nicht hier platsch, also wurde hier handkantenmäßig, wurde das, es gibt, ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch, also dieser hier, Max Schrill, also auch dieses Thema Designgeschichte, hier diese Kreuzung aus 50er Jahren, aus populären 50er Jahren mit dem Ulmer Hocker, das ist so eine Art Wendemöbel. Brandolini, Kistenstuhl, hier auch wieder diese ganz rohe Anmut. Sie sehen auch hier schon, dass sich das auch materialmäßig sehr stark auf ganz wenige Werkstoffe konzentriert hat. Also es wurde viel Wiedergefundenes verarbeitet, es wurde viel Holz verarbeitet, es wurde viel Metall verarbeitet. Hier wieder Brandolini, Deckenleuchter, Ampel hieß diese Serie, Wiblingen und hier als Wandleuchter. Wunderbar eigentlich, also hier auch die Kabelführung, die diese ganze Anmut entstehen lässt. Ja. Gespanntes Regal, ganz berühmtes Teil, es ist also eines der wenigen Teile, mit dem auch Geld verdient wurde, mit den anderen wurde null verdient, das hat alles nur Geld gekostet, heute vielleicht mal in der Auktion, aber das wird heute noch von Moormann vertrieben. Das Interessante ist die Machart, das ist praktisch ein sehr dünnes Stahlblech, das wurde gespannt und die Etagen sind eingeschweißt. Gerüchte sagen ja, das ist zufällig entstanden, mehr oder weniger. Laubersheimer hat dann geschweißt und dann es war schief und dann hat einer gesagt, lass es doch so und spann das Draht an und das wurde dann das so entstanden, dass Gerüchte, sage ich, also entstand das Erfolgreichste. Ebenfalls Pentagon, Chambre AR heißt dieses Teil. Also hier auch die Persiflage auf diesen ganzen Barockwulst des Gelsenkircher Barock, das ist dann hier nur noch Luft. Das ist ein Traktorschlauch, der dann hier eingepresst wird, aufgepumpt und der hält dann diese kleine innere Etagere, auf der dann meinetwegen dann der häusliche Nippes präsentiert wird. Sehr berühmt Pentagon, die Bibliothek. Das ist schon ein bisschen jetzt auch seriös reflektiert, würde ich mal sagen. Also diese, dass man sich in eine Kammer zurückzieht und hier dann sich mit Büchern umgibt. Ebenfalls Mai, ebenfalls Pentagon, Mai 68, das ist vielleicht das das Möbel, das am ehesten war natürlich, hier sieht man das sehr deutlich, das hat natürlich, diese Möbel haben natürlich sehr stark auch die Diskussion Kunst oder Design provoziert. Und das ist wirklich, für mich ist das vielleicht das Exponat, das am markantesten diese Grenze markiert. Also es heißt Mai 68, man kann da natürlich jetzt Gott weiß was hineininterpretieren, diese labile Zusammenleben in diesen Studentengruppen aus diesen Jahren, Weinkisten, Bücherregal und so weiter. Also als Skulptur funktioniert es meiner Meinung nach ganz gut, aber als Regal oder als Aufbewahrungsaufführung funktioniert es eigentlich nicht. Also ich habe das in der Ausstellung, das bricht dauernd zusammen, weil die Leute dann natürlich auch mal reingreifen und schwupp, ist völlig labil das Ding. Das ist von mir selbst, Werner Blut, also mit EA geschrieben. Also hier, mir ging es hier darum, dass ich das Thema Kronleuchter mit neuen, mit aktuellen, mit einer aktuellen Technologie darstelle, also die Vorschaltgeräte, Kabel und so weiter, das ist alles offen. Also es ist sichtbar, natürlich ein traditionelles Shape, aber es ist mit neuen, also es ist auch sichtbar von den, damals von den 80er Jahren, ebenfalls von mir, M20, betitelt nach der Flügelmutter, die da, das ist ein stufenlos höhenverstellbarer Tisch, und das ist hier die Sitzgruppe Römerberg, das ist ebenfalls von mir, das war sozusagen eine Reaktion auf den Wiederaufbau der Frankfurter Fachwerkzeile, die komplett als Attrappe rekonstruiert wurde, und diese Dinger, die hier so nach Teeträger und Holz und Stein aussehen, das ist alles natürlich Kunststoff. Das war sozusagen, das ist eines der wenigen Kunststoffmöbel überhaupt. Das meiste war hier Heinz Landes, Sessel 13, ein materialisches Teil, erstaunlicherweise hochbequem. Hier nochmal Heinz Landes, Betonfreischwinger Solid. Eigentlich einer der talentiertesten Leute dieser Generation, ist leider irgendwie so ein bisschen untergegangen, hört man nichts mehr von. Das ist ein geniales Teil, sie sitzen auf diesen Moniereisen, die unten in diesen Betonfuß eingeschweißt sind, und dadurch, dass das eben unterschiedliche Stäbe sind, jeder Stab passt sich natürlich dem Rücken anders an. Ich habe den auch in einer laufenden Ausstellung, und die Leute, ich fordere dann immer, der ist unverwüstlich, kann sich auch jeder draufsetzen, ist ein wunderbares Möbel für Ausstellungen, weil braucht man nie dran schreiben, bitte nicht berühren oder so, da kann sich jeder drauf hocken. Haben den auch schon im Freien ausgestellt, und die Leute sind immer wieder überrascht, wie bequem tatsächlich dieses Möbel ist. Ebenfalls Heinz Landes, echt Eiche, eine Kiste hier mit einer Riesenwerbung, wahrscheinlich irgendwie von Möbel Unger oder irgend sowas, ist das hochvergrößert und hier mit Preis dran. Ich weiß nicht, ich glaube, es kostet auch dann 2.900, nee, Massa ist das, Massa Finanzkaufpreis, also ein wunderbares Teil. Ebenfalls von Heinz Landes, deutsches Geweinerlei. Also man sieht schon, das war natürlich nie in Serie gedacht. Also man hat das auch viel für sich selbst gemacht.
Hätte es für Jan gehen müssen.
Für Galerien. Ich rede zu viel. Das ist Sinuga jetzt hier. Das ist auch eines der bekanntesten Teile damals, so sozusagen ein Icon unserer Ausstellung Wohnen von Sinnen, von dem man jetzt leider auch nichts mehr hört. Also auch hier die Machart, Eisen ganz einfach, Vierkantrohre aufgeschnitten und dann eben in Kurve gebracht. Hier geht es um das Thema Material. Also diese Matte auch, das ist Hermann Becker. Mannesmann heißt diese Bank, also jetzt auch diese Industriekultur. Also im Grunde genommen hat das natürlich alles auch etwas sehr Folkloristisches im Grunde genommen. Das ist also so eine bundesrepublikanische Neofolklore. Also im Grunde genommen, wenn man das hier sieht, Bank, Mannesmann, dann ist das genauso wie wenn Kraftwerk jetzt, wir fahren auf der Autobahn. Von Borngräber, rasierter Perser, das ist so ein Billigläufer, den da 6 Meter lang, und da hat er immer diese Streifen rausrasiert. Also die wurden rausgetrennt und dadurch entsteht diese Streifenstruktur. Wurde damals mit dem Preis Design Plus vom Rat für Formgebung ich glaube, zu der Zeit war noch Dieter Rahms Präsident. Ich weiß jetzt nicht, ob Rahms mitgestimmt hat, aber immerhin sehr berühmt hier Gin Bande 1987, Tabula Rasa, 20 Stück gemacht, auch hier Das hat ja dann auch Fehlbaum, wollte das produzieren, aber es war preislich ganz einfach nicht durchsetzbar. Marx Ding hat 18.000 Mark gekostet, die Leute wollten das alle haben, haben so gedacht, es kostet einfach Rollladen, ziehen wir ein bisschen raus, kostet vielleicht 4 Mille, 18.000, nein danke. Also es ist dann auch nur in Museen gelandet und ab und zu findet man jetzt mal einen bei Auktion. Ebenfalls Gene Bande, die sich ja leider dann getrennt haben. Dieser berühmte Frankfurter Stuhl hier in einer Ausstellung im Portikus, Kindermöbel, im Prinzip ready-made, diesen Stuhl als Ausgangspunkt genommen und den entsprechend bearbeitet, verkleinert, abgesägt, Teile davon genommen und addiert mit diesen jeweils orangenen Teilen und dadurch entsteht eben jeweils etwas Neues. Ich komme jetzt, das ist schon fast der Schluss jetzt. Jetzt bin ich wieder bei Axel Kuhfuß, das ist der Mann mit dem Kellerfensterschrank. Das war dann so der Wendepunkt, Schaltafeltisch und hier dieses berühmte Regal. Das ist ja dann, das ist Konstantin Gritschitsch hier, frühe Teile vom Konstantin. Das ist sozusagen jetzt die Überleitung zu den 90er Jahren, wo es dann etwas ruhiger wurde, wo die Ironie rausgenommen wurde. Wo aber man doch noch sieht, was von diesem Design geblieben ist, also dieser Materialanmut, dass man zum Beispiel dieses additive Konstruktionsprinzip hier ganz deutlich bei ihm zu sehen. Die Möbel waren ja alle sehr einfach gebaut, es wurde alles selbst gemacht. Interessant war auch, dass das waren jetzt sehr viele Autoren, die teilweise voneinander nichts wussten, aber wenn man das jetzt so insgesamt sieht, merkt man schon, dass da eine bestimmte stilistische Einheit da war. Also es unterscheidet sich total, keine Farben zum Beispiel, keine runden Formen und Beschränkung auf sehr wenige Materialien, sehr einfache Konstruktionsprinzipien und dann natürlich immer wieder diese Namensgebung. Das ist, glaube ich, das Letzte, was ich, ja, so das rote-grüne Lampe von, gibt es leider nur einmal, von Konstantin Gritschitsch, wunderbares Teil. Ja, so war das damals, ja. Das war dann schon später.
Kannst du was über Wohnen von Sinnen sagen?
Ja, die Wohnen von Sinnen, die haben wir dann gemacht 1986. Das war sozusagen eine Reaktion auf die Hamburger Ausstellung, die Claudia Schneider-Essleben mit ihrer Galerie, die wohnten ja in Hamburg. Ich wohnte in Düsseldorf und der Direktor des Kunstmuseums Düsseldorf, der war bekannt mit der Mutter und sagte, Claudia kann doch mal eine Ausstellung machen vielleicht. Und wir waren bekannt und würdest du mitmachen? Und dann haben wir das gemacht. Wohnen von Sinnen war ein großes Abenteuer. Wir haben uns da in was reingestürzt. Das war eine Ausstellung mit 100 lebenden Designern. Ich hatte vorher nie eine Ausstellung gemacht. Und die anderen waren weit weg. Ich habe sozusagen an der Front in Düsseldorf gesehen. Und wir mussten das dann kaum Budget. Und es war dann letztendlich ein enormer Erfolg. Also wir haben dann, es war eine extrem wilde Ausstellung. Wir hatten also arrivierte Leute drin, wie Sozzas war drin, Mendini war drin, Branzi, die ganzen großen Italiener haben alle mitgemacht, das war sehr toll. Stark war dabei, also das lief natürlich auch über den Handel, dass wir bestimmte Produkte vom Handel bekommen haben. Ron Arad war dabei, Jasper Morrison, die kannte man natürlich, der Brando kannte den. Und die haben, also die großen Namen, Garuste Bonetti, wenn man sich heute durchliest, wer da alles mitgemacht hat, ist man eigentlich von den Socken so. Wo habe ich die Liste hier? Also es gab übrigens auch aus Österreich, war Wohnfreiheit, sehr Sektion Scherzel, Gruppe Brandt aus Wien, sehr toll. Also hier sieht man Sozza, Sipek, Stark, Matteo Thun, Nanda Vigo, Weinand, Wendland. Also wie gesagt, es waren Zeus auch heute noch im Geschäft. Also es waren auch international, aus Belgien waren zwei oder drei dabei. Zegelmöbel hießen die damals. Ich weiß nicht, ob es die noch gab. Es war natürlich enorm schwierig, die Leute dann auch teilweise zu bekommen, aber gut, durch diese Galerietätigkeit haben die dann teilgenommen. So. Und dann stand das Ding und da war dann die Eröffnung. Da waren 4.000 Leute an der Eröffnung, nur der Eröffnungsabend. Es war unglaublich. Wir hatten eine eine Resonanz. Der Stern hat 10 Seiten gemacht. Also Stern hat, die Ausstellung musste 2 Tage geschlossen werden, damit die ihre Fotoproduktion machen konnten. Spiegel, alle haben darüber berichtet. Es war schon, also für Deutschland, für Zentraleuropa war das schon ein großes Ereignis. Das hat also dieses Thema Design schlagartig auch in den Fokus der Öffentlichkeit gerichtet. Es war natürlich auch viel Amateurhaftes dabei. Wir haben da also auch, da waren Leute dabei, die haben dann aus Zufall mal irgendwas gemacht, die eigentlich Orthopäden waren oder sonst was. Aber das hat eigentlich auch diesen Charme der Ausstellung ausgemacht, dass man jetzt gar nicht so, und da habe ich gesagt, gut, das hat man dann auch entdeckt. Ich meine, 100 Leute zusammenbekommen, das war, es war andererseits natürlich auch so, dass dieses Thema Design derartig modern war zu dieser Zeit. Es gab irgendwann zu dieser Zeit eine Umfrage von irgendeiner Fernsehstation und da wurde schlagartig der Beruf des Designers zum beliebtesten Beruf unter jungen Leuten erkoren. Noch vor Gitarrist, also noch vor Rockmusiker. So 70er Jahre waren die ja alle Headbanger-mäßig, so Sweet und so. Und da war das natürlich absolut die erste Wahl, Musiker. Und plötzlich in den 80er Jahren war Designer, war, jeder wollte dann plötzlich Designer werden. Ja. Tja, und dann gab es natürlich auch entsprechende Masse da. Also da war natürlich auch vieles dabei, hat man nie mehr was von gehört. Aber wie gesagt, es waren tatsächlich auch die zu diesem Zeitpunkt Großen der Szene, die haben alle da mitgemacht. Ja. Und es war ein guter Ort, also Kunstmuseum Düsseldorf. Das waren, ich glaube, wir hatten 600 Quadratmeter. Also es waren sehr große Ausstellungen.
Und wie erklärst du dir das? Dieses 4.000 Leute an der Eröffnung ist ja nicht nichts.
Ja, die Vorbesprechung war sehr, also das war ganz einfach so, dass die Leute auf dieses Thema heiß waren. Dann haben wir, das Kunstmuseum hat da eine entsprechend gut plakatiert. Dieses Plakat hing in ganz Düsseldorf, es gab also entsprechende Vorberichte. Und es war eben permanent, also der Spiegel hat im Grunde genommen alle 2-3 Monate einen großen Artikel über Design. Es war wirklich etwas Neues. Dann sah das natürlich alles ein bisschen schräg aus. Dann Kunstforum und so, das war übrigens das erste Kunstforum damals, das sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Fernsehen gab es dann, also entsprechend mit Brock und so weiter. Also das lag ganz einfach in der Luft, diese wilden Möbel und auch diese seriösen Tageszeitschriften. Die FAZ hat über diese Ausstellung damals auf der ersten Seite des Feuilletons berichtet. Die Süddeutsche hat über das Handelsblatt, die haben alle riesen Dinger gemacht. Also heute, gut, das gibt es heute natürlich auch genauso, aber es war wirklich etwas Neues. Es war, weil es eben auch in diese Aufbruchstimmung war. Und es war ja auch so, dass etwas, man konnte sich dann natürlich auch schön reiben an dem, also dieser Anspruch oder diese Gegensätzlichkeit oder diese Vorstellung, Design muss zweckorientiert, muss funktionieren sein. Und dann kommt da irgend so ein Berliner und macht dann hier so ein Ding und nennt das hier Lounge Chair. Es hatte ja auch gewisse durchaus zeitkritische Qualitäten, das Ganze. Also wenn ich sowas Lounge Chair Consumers Rest nenne, dann ist das nicht nur ein vordergründiges Ready-Made, sondern das ist durchaus auch schon eine Reflexion auf die im weitesten Sinne Konsumkultur im Grunde. Und das hat das natürlich auch für diese ganzen Medien interessant gemacht. Insgesamt war es ja auch so, dass dieser klassische Funktionalismus permanent im Kreuzfeuer stand. Also es gab die postmoderne Architektur, dann kam das im Design sozusagen hinterher und die ganze Umwandlung im Design von dieser Fixierung auf diese Idee, ein Design für alle, wie das sozusagen das Motto von Ulm war, jetzt hin zu einer sehr pluralistischen Auffassung, die sich heute natürlich permanent verstärkt, also hin zu Editionen und so weiter und so fort.
Ja. Es gab ja, glaube ich, die Umkehrung, oder wie hieß es? Viel Design für viele.
Viel Design für viele, das war von Kunstflug dieses Motto und das hat es eigentlich auch, das Thema Individualisierung kam dann natürlich auch auf, ja. Also Differenzierung, Unterscheidung durch Design, die Industrie fing an, dann das Thema Emotion, das war zu dem Zeit, wenn man gesagt hat, damals Gefühle, Emotionen im Design haben, ja, heute schreiben die Emotion mit Doppel-SCH im Grunde genommen, also keine Werbung mehr, BMW ist Audi Design und Emotion und das ist alles, also dieses Thema Gefühlswelt, das hat natürlich auch so ein bisschen den Nerv getroffen, dass man gesagt hat, dieses Design muss auch, es ging um zwei, ging um diese Ebene der Emotion und dann ging es natürlich auch sehr stark um dieses Thema Identifikation, also dass die Leute sich über Design, nicht nur über Kleidung, sondern auch über Möbel, über Interieurs ganz eindeutig auch identifizieren. Und dass man jetzt nicht nur, wenn man im Wohnzimmer sitzt, dass man es jetzt nicht nur, dass es so ist wie auf dem Bürostuhl, sondern mein häusliches Umfeld ist natürlich auch zum größten Teil ein Stück Inszenierung. Und das wurde da ganz einfach mal thematisiert. Und das war eigentlich das Neue. Und da die Medien und das Publikum hat das verstanden und hat dann entsprechend auch darauf reagiert. Ich weiß, es gab dann im Vorfeld und danach gab es ja, Centre Pompidou hat Riesenausstellungen gemacht, da diese Les Capitales Européennes, die Nouveau Design, es gab ja permanent, gab es große Designausstellungen.
Vielleicht noch ein letztes, bevor wir dann ins Publikum gehen. Man muss vielleicht auch sagen, dass die im Gegensatz zu 1980 mit dem Forum Design ist hier eine Bewegung entstanden, die eigentlich viele Kumpane hatte in der bildenden Kunst, oder? Also wenn du die Titel, die er den Stücken gegeben hat, könntest weiterführen mit dem Titel von Kippenberger oder von der Mülheimer Freiheit oder von all den Gruppen, die ja auch in dieselbe Zeit entstanden sind,
ja.
Mitte 80er Jahre.
Ja, ja,
da war eine selbe Art von Rotzigkeit, von Schrägheit.
Absolut.
Wir können alles und wir machen es auch gerade.
Absolut. Wilde Möbel hieß das ja dann auch, ja, also so die wilden Designer und so weiter. Das war vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass man sich da eigentlich zu wenig vielleicht von abgesetzt hat. Das war dann der große Vorwurf der Kritiker, die das dann auch abschieben wollten in den Bereich der bildenden Kunst. Das ist ja Kunst im Grunde genommen. Aber im Grunde genommen ging es hier natürlich auch darum, dass man Bereiche für das Design besetzt, also ich sagte schon, diese Thema Identifikation, Emotion, Interaktion mit den Möbeln, die bis dato unterschlagen wurde, also gerade bei den Leuten, die, ich sag mal, die Protagonisten der klassischen Ulmer Schule, also der Rahms ist damals durch die Hamburger Ausstellung gegangen, der war ja durchaus Sozas zugeneigt, Sozas war ja auch ein Industriedesigner, Olivetti und so weiter. Und dann sagt er, also der Sauerteig ist aufgegangen. Also man sieht jetzt, und dann hat vor den Kopien, natürlich war da natürlich auch viel reine Kopien, unreflektiertes Zeug dabei. Aber im Laufe der Jahre wurde das also absolut akzeptiert, dass man sagte, gut, im Design ist eben auch, zumindest im Wohndesign, ist eben auch das Thema Identifikation, Emotionen, Gefühl und so weiter, spielt das eine Rolle. Das müssen wir berücksichtigen. Und wenn man sich mit den Leuten dann, ich hatte dann mal so ein Streitgespräch mit Rido Busse oder mit diesen Hardcore-Industrial-Designer, die haben das dann auch irgendwann verstanden. Die sagen, okay, Busse sagt, okay, du hast eigentlich recht, ich mache ja auch nur Kreissägen. Aber eine Kreissäge muss natürlich nicht gemütlich sein. Oder ein Rasierapparat. Ich will ja, wenn ich mich morgens rasiere, will ich ja nicht lachen. Da will ich mich rasieren. Da will ich ja. Aber wenn ich jetzt ein Möbel habe, dann ist das so etwas völlig anderes, als wenn ich eben ein Gerät habe. Und das hat man bis dahin eigentlich alles über einen Kamm geschert. Die Reaktion war ja auch dann die, dass in der Folge zunehmend Designhochschulen gegründet wurden oder neue Fachbereiche an den Schulen installiert wurden und dass man da auch stärker differenziert hat. Also Industrial Design, Produktdesign, also stärker jetzt möbelorientiert, das ist ein Auto, ist anders, wird anders designt als ein Stuhl oder als ein Wohnmöbel.
Gut, wir haben zwei Mikrofone, rechts, links. Ihre Fragen. Es gibt viele jüngere Designer hier, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Die haben eine Ausstellung zwei Straßen weiter drüben, wird morgen eröffnet. Und ich denke, es wäre vielleicht für diesmal jetzt auch interessant zu hören, was die Reaktion jetzt von einer anderen Generation ist, die 1982 vielleicht noch gar nicht so sehr an Design gedacht hat. Oder von Helmut Salpointner, der...
I wonder how you look, I mean, nowadays, even the newspapers, I was almost saying the design magazine, the newspapers are writing about this design art phenomenon. Even schools, design schools, Eindhoven, for instance, they're almost specializing in this, you know, developing talent from young people to be creative, to be wild, to... But my question is like, how do you... what's the difference? Because I was quite astonished. I mean, I knew...
You didn't know this.
I knew. Let's say half the projects or the ideas you brought up. But I was not familiar with the whole movement in Germany in the 80s. And I wonder how you look at these new designs from these, as I would always say, kids, because they're like in their 20s, they just in their schools and they come up with, funky stuff. And
ich antworte mal auf Deutsch. Ich meine, ich werde ja permanent mit dieser Frage konfrontiert, weil ich ja selbst Auszubildender bin. Also das ist natürlich auch schwierig oder... Ich sage, es ist ganz wichtig, dass man zwischen Kunst und Design unterscheidet. Also ich wurde vorhin hier einer Journalistin gefragt, wie man das denn unterscheiden könnte. Und ich versuche das immer so zu beantworten. Der Künstler stellt sich zunächst einmal die Frage, wie sage ich was? Also er sucht sich ein Medium, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Das kann ein Stück Wurst sein, das kann ein Stuhl sein oder das kann ein Ölgemälde sein. Also wenn er etwas, also der Designer fragt natürlich ganz anders, wie mache ich was? Also da geht es ja damit, also es ist immer konditioniert. Das heißt, es kann letztendlich das Gleiche, es kann gleich aussehen. Also so ein Tobias Rehberger, ist dann Stühle in Afrika Nachbau, schickt nur eine Zeichnung hin, will damit was ganz anderes ausdrücken, als wenn unser eins jetzt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich über diesen Ansatz im Klaren ist, dass das eine Relevanz hat für diese Bedürfnisse desjenigen, der sie nutzt. Und seien es meinetwegen auch atmosphärische, dann ist dann wirklich dann die Grenze erreicht, ne? Wo man sagt, gut, das ist jetzt nur noch atmosphärisch, dann ist es nur noch Gimmick. Aber ihr werdet die Frage auch mit Fehlbaum wahrscheinlich sprechen, dieses Thema Editionen. Wir haben ja heute das Phänomen, dass viele dieser Objekte heute, genauso wie diese, nur in sehr kleinen Serien entstehen. Dass die Leute sagen, gut, das ist jetzt eine Individualisierung. Es dient zum einen dazu, dass ich unbeschwert etwas entwickeln kann, meinetwegen also neue Materialien aussetzen, neue Produktionstechniken, dass sie aber schon aufgrund ihres Preises letztendlich ihrer Herstellung nicht für die Serie taugen, dass sie unmöglich am Markt durchzusetzen sind. Also wenn ich so einen Tisch sehe, wie Jim Bande den damals gemacht hat, der hat dann also, den wollte jeder haben, die Leute haben da, die haben eine Woche in Mailand gestanden und haben dieses Ding auf und zugezogen und jeder wollte das Ding haben, dann war es in Produktion. Da bezahlt natürlich keiner 16.000 oder 18.000 Mark für. Und heute ist es genauso. Bis vor wenigen Jahren war das ja auch bei Trunk so. Dann hat man die da getroffen in Mailand, hat gefragt, was kostet das Ding? Dann haben die gesagt, der Chris Cable, der hat dann vor so einem Drahtgitterstuhl gemacht, für den Außenbereich einfaches Streckgitter, einen einfachen Stuhl geformt. Ja, der kostet ungefähr 3.000 Euro. Ja, das kauft ja keiner. Also ich meine, wer soll sich ein Streckgitterstuhl für den Garten, das kauft kein Mensch. Also es ist viel zu teuer im Grunde genommen. Also sagt man, gut, es hat eine gewisse Relevanz für das Design insgesamt, dass man über solche Materialien, über solche Prinzipien nachdenkt und das dann weiterentwickelt. Also das beste Beispiel ist dann vielleicht der Bookworm vom Ron Arad. Es ist eines der bekanntesten Objekte, kennen Sie die meisten von Ihnen, gibt es wahrscheinlich hier in Linz zu kaufen, kostet was weiß ich, 250 Euro das Ding, in verschiedenen Längen. Der Vorläufer dieses Teils war dieses sogenannte Bookworm an der Wand, Mortal Coil, freistehend. Ron hat das gemacht, hat sie irgendwo hingestellt, 25.000 Pfund. Null Käufer, völlig klar. Dann kam Kartell, diese Kunststofffirma, und sagte immer so, kannst du dir das vorstellen in Kunststoff? Also das Intelligente an dem Ding war ja, dass also dieses Regal jetzt nicht mehr rektangulär konstruiert war, sondern dass ich ein Band hatte, was ich frei an die Wand machen konnte, was jetzt auch nicht nur zum Bücher aufschauen, sondern was eine gewisse Zierde hat. Die meisten Haushalte haben 5 oder weniger Bücher und dann kann ich auch mal einen Teddybär. Sie werden lachen, ich war schockiert über dieses. Ich habe das, die, in der Zeit war eine Grafik, Verbreitung von Büchern, habe ich aber geschluckt, also das ist Tatsache, aber hat man dann halt, Wand ist ja da, machen wir ein Regal dran, dann kommt der mit seinem Ding da, wunderbar. Und die Idee ist jetzt, das mit einem preiswerten Material zu konstruieren, in verschiedenen Längen, 2 Meter, 3 Meter, 5 Meter, das gibt es in Preisen, das wird kilometerweise verkauft. Das ist natürlich, wenn ich so etwas mache und das dann so weiterentwickle, gemeinsam mit einem Hersteller, das ist das beste Beispiel, wie es einen solchen Teil dann zu was es führen kann. Also es kann natürlich zu völlig neuen, zu einem neuen Gattungsverständnis auch bestimmter Teile führen. Und dieses Beispiel hat man natürlich heute sehr häufig. Wir haben ja in der heutigen Zeit im Design ist ja, ich sag mal, unsere Verhaltensweisen, ich sage immer zu meinen Studenten, ihr müsst schauen, wie ihr euch verhaltet, nicht was ich da irgendwas so, M20 oder Werner Blut, 80er Jahre, ich zeige das denen gar nicht. Ja. Ihr müsst gucken, wie arbeitet, wie lebt ihr? Ihr arbeitet am Laptop, ihr seid unterwegs, unser eins hat noch riesen Regale gehabt, das haben die alles in so einer Kiste drin im Grunde genommen. Ja. Da haben die ihre Ordner, da haben die drin, dann sitzen die da, essen Pizza dazu, trinken einen Kaffee, dann holen sie irgendwo nebenan. Das sind völlig, also diese ganze soziokulturellen Veränderungen, die muss natürlich ein Designer berücksichtigen. Und die kann er, glaube ich, nur, er muss es einfach ausprobieren. Er muss da neue Sachen machen, er muss das in Produkte umsetzen eventuell. Und dass da jetzt kleine Sachen, große Sachen rauskommen, das liegt in der Natur der Sache. Aber es ist deshalb noch lange keine Kunst.
Ihre Fragen? Thomas?
Ja, ich habe so eine Frage, die, also ich glaube, dass ich nenne es mal dieser Rock'n'Roll der 80er Jahre ja eigentlich auf dem Nährboden der Ulmer Schule gewachsen ist sozusagen und eigentlich auf diesem Versuch, Design zu normieren, Design ganz klar zu denken, dieses technische Design, Dieter Rams Design und dergleichen.
Als Gegenreaktion.
Als Gegenreaktion, sozusagen auch als Bewegung, als Befreiungsaktion aus diesem herauszugehen und eben auch gegen die Serie zu arbeiten und völlig frei zu arbeiten und dergleichen. Und ich frage mich sozusagen, was wäre dieser Rock'n'Roll oder diese Revolution oder dieses Andersdenken im heutigen übersetzt sozusagen. Weil wenn ich so Schule Eindhoven denke, ist ja genau, wird das ja wieder gemacht sozusagen. Oder nicht wieder gemacht, sondern eigentlich bis heute fortgesetzt sozusagen. Dass man viel freier denkt, viel experimenteller an die Sache herangeht. Aber es braucht immer noch dieses klassische Industriedesign, klar, um das Experimentelle zu argumentieren zu können. Jetzt ist es so, dass die zwei Richtungen sehr weit auseinander gehen. Und jeder sagt, ja, ist schon gut. Industriedesign geht in die Richtung, das Experimentelle in die andere Richtung. Die zwei haben jetzt nichts mehr miteinander so weit zu tun. Weiß damals war das noch so enger zusammen, heute ist es weiter auseinander.
Das weiß ich jetzt nicht. Also bestimmte, zum Beispiel nehmen Sie den Bürobereich. Also Sie haben jetzt zum Beispiel von den Burolex haben Sie Konzepte, die jetzt durchaus einen experimentellen Charakter haben, die aber jetzt durchaus auch, die ich durchaus als Industrial Design bezeichne, also diese langen Tische etc. Oder was der Konstantin macht. Also Konstantin ist meiner Meinung nach schon jemand, der also diese, da ist Autorendesign, das ist jemand, der eigentlich immer am besten ist, wenn er selbst was macht, wenn er nicht von irgendeiner Firma aufgefordert wird. Und dann ist das natürlich sehr dicht auch am Industrial Design. Also gerade jetzt meinetwegen, was er für Marches gemacht hat, diesen Chair One, das ist durchaus ein Stuhl, der atmosphärische Qualitäten hat, der aber auch ein absolutes Serienprodukt darstellt. Was Sie sagen, das stimmt übrigens hier im Frontispiel, gegen die Diktatur der Wirbelsäule für die Gleichberechtigung der Sinne. Das war das damalige Untermotto dieser. Ich meine, es ist tatsächlich so, dass es gab ja dann diese Delle, sage ich mal, in den 90er Jahren, weil man war auch ein bisschen erschöpft danach, nach diesen wilden Jahren. Ich meine, es war ja nicht nur in Deutschland, ich habe jetzt nur mich auf Deutschland beschränkt. Ich meine, in England gab es dann so Leute wie Webb oder Tom Dixon, ein ganz wilder Mann im Grunde genommen auch in dieser Zeit. Der hat übrigens auch schon damals hier teilgenommen. Dann die ganzen Italiener, ich meine, ich könnte heute den ganzen Abend, ich hätte 500 Dias zeigen können aus dieser, oder Bilder zeigen können aus dieser Zeit. In den 90er Jahren gab es dann so diese sogenannte neue Bescheidenheit, dass man das etwas zurückgenommen hat, dass man ganz einfach dann auch mal, was bringt uns das jetzt, dass man das reflektiert haben. Aber ich sagte es vorhin schon, das sind ja durchaus bestimmte Qualitäten, sind ja schon hängen geblieben. Und heute gibt es das natürlich auch wieder, also dass man dieses Autorendesign, dass sich das verstärkt, weil ganz einfach, ich glaube, das ist ganz wichtig für so Schulen wie Eindhoven, wie Lausanne oder wie jetzt Karlsruhe, dass man diese Generation auch permanent ermutigt, experimentell, konzeptionell zu denken. Ich halte es auch für absolut wichtig, dass man den Studenten das sagt, dass man diese zwei Modelle an den Schulen, dass man das Industrial Design und meinetwegen diese Schulen, die jetzt kleiner, die jetzt wirklich dieses Autorendesign-Gedanken, dass die denn stärker, diese Freiheiten stärker kultivieren. Man muss das nur klar auseinanderhalten. Also was da teilweise passiert mit Bachelor und Master, dass das alles verwurstet wird, halte ich für katastrophal. Man sollte im Gegensatz dazu, man sollte zum Beispiel das Thema Industrial Design, sollte man wirklich weiterentwickeln. Verhaltensforschung, Ergonomie, gut, das gibt es wahrscheinlich, aber dass man das... Technologie, Engineering. Es gibt kaum Designhochschulen, die ausbilden, die vernünftige Engineering-Abteilungen haben. Das ist hochwichtig, dass sie also, sehen Sie, wenn Sie Architektur studieren, da haben Sie 15 Professoren, und es geht nur immer um das Haus. Also Haus von unten, Haus von hinten, Haus klein, Haus groß, Haus in der Gruppe, Haus auf dem Kopf, Haus. Es ist immer das Haus. Im Design ist das noch nicht so. Also ich glaube, dass man sogar diese Designausbildung, dass es überfällig ist, eigentlich das auch weiterzuentwickeln, dass also auch die Differenzen klar werden.
Wo kommen denn heute diverse Anstöße her? Sie scheinen sehr informiert zu sein. Es würde mich interessieren, so wie seinerzeit Mailand war, dann natürlich auch Ulm vorher noch schon, dann gibt es Pasadena und in den 90er Jahren hat sich, weiß nicht mehr, wie sein Vorname war, der Errol Hof sehr, sehr stark gemacht als Theoretiker. Da wollte man in Ulm die Welt aus den Angeln heben. Köln, die Welt aus den Angeln heben. Für mich ist aber nur dieser Wandregal, das blecherne Wandregal in Erinnerung, was aus Köln übrig geblieben ist. Wo gibt es jetzt, welche Rolle spielt eben meinetwegen heute in Berlin, welche Designzentren gibt es da, wo gibt es neue Impulse und gibt es überhaupt erkennbare Tendenzen oder anything goes?
Naja gut, das mit dem anything goes, das ist immer so, für den Uninformierten sieht das manchmal so aus nach dem anything goes. Es gibt natürlich schon Zentren, also hier fiel das schon, Design Akademie Eindhoven ist so ein Zentrum ist auch Lausanne. Wie dies, also es gibt heute vielleicht nicht mehr so. Ecole Cantonale, das ist eine eigenständige kleine Schule. Ah, ja. Dann gibt es die Royal College of Art.
Es gibt eine andere Schule in der Nähe, aber Ecole hat mit Pasadena gar nichts zu tun.
Ah, Entschuldigung. Dann das Royal College of Art ist allerdings nur ein Masterstudiengang, ist auch eine sehr wichtige Schule. Dann natürlich Karlsruhe ist auch jetzt zunehmend wichtiger. Also wie das Neue heute entsteht, ist jetzt weniger so. Ich meine, Sie müssen sich die Situation damals, Sie kennen das ja besser als viele hier im Raum, dass dann irgendwo geht dann so eine Blüte auf, also wie jetzt in Mailand jetzt mit Memphis Algemia, im Grunde genommen ein totaler Paradigmenwechsel damals, also von diesem klassischen Industrial, von diesem Design, der Designverständnis der Ulmer Schule und jetzt macht er also auch diese Regale jetzt schräg und bunt und so weiter, ein völlig neues Ding. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gäbe. Also ich glaube, dass die Entwicklungen heute fließender verlaufen. Was heute zu wirklich sehr zu anderen Ansätzen führt, ist tatsächlich das, worauf ich mich so immer ein bisschen kapriziere, ist tatsächlich die Veränderung der Verhaltensweisen, also diese soziokulturellen, also erstmal Technologie natürlich, dass sie permanent neue Materialien haben, also die technologische Entwicklung ist heute rasend, also alle 3 Sekunden entstehen neue Materialien, die dann auch, ich meine so CNC oder ich komme da gar nicht mehr mit, was da, also hier Stereo, Typing und was sie da, wie hast du das gemacht und so, und dann drücken die auf den Knopf und dann kommt das hinten, kommt das rund raus oder so. Also das ist natürlich ein Aspekt und natürlich auch diese kulturellen, soziokulturellen, wir haben das Thema Migration, wir haben also zu uns kommen Menschen anderer Kulturen, die anders essen, die anders schlafen, und die Studenten selbst, die sozusagen fast nomadisch teilweise leben, also wenn sie zum Beispiel an das klassische Thema Regal, das ist ein abendfüllendes Thema. Es gibt heute jetzt Regale, jetzt zum Beispiel Arik Levi, dieses Korb-Ding oder vom Dietz, dieses Containersystem. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, dass das Regal gar nicht mehr als System gedacht wird, sondern dass es als Container gedacht wird, dass es also als Einzelelement gedacht wird, was ich addieren kann und baue es zu einem Regal wieder auf, wenn ich es denn brauche. Aber was ich genauso gut zum Umzug nutzen kann. Was ich also genauso, das sind Leute, die sind irgendwo ein Jahr, wohnen die, dann ziehen die um, dann kriegen die irgendwo einen anderen Studienplatz oder haben kleinere Wohnungen, dann ziehen die da, dann nehmen die das gleichzeitig als. Also der Aspekt des Nomadisierens, des Sich-Bewegens, ist mindestens genauso wichtig für diese Leute, wie sich jetzt niederzulassen. Wenn wir in Regaldimensionen denken, dann nehmen wir uns irgendwo eine Wohnung, schrauben das Ding an die Wand und dann steht das erstmal und dann sortieren wir unsere Bücher alphabetisch da rein. Also, oder das Essen in einer der letzten Intramuros-Hefte, ich glaube im vorletzten, war ein Beispiel, ein junger Franzose, der sich über das ganze Thema Laptop-Arbeiten und Essen Gedanken macht. Also wie die Leute sitzen ja und dann hat man dann so eine Papp-Pizza neben sich oder Fertiggerichte oder sonst was. Also diese Umgangsformen, diese Lebensform, diese Lebensweise, das hat natürlich, daher entstehen natürlich neue Herausforderungen an diese junge Generation. Und es ist ja markant, dass das meiste, was heute wirklich neu ist, dass das wirklich auch von dieser Generation kommt. Also das, was wir da alljährlich zum Beispiel in Mailand sehen, oder jetzt gibt es wieder diese Diplompräsentation in Eindhoven, das sind ja alles diese Jungen. Man muss die Leute dann natürlich nur ermutigen, dass sie das auch reflektieren. Also das ist unsere Philosophie in Karlsruhe, dass wir sagen, guckt auf euch, wie lebt ihr? Wenn das in 20 Jahren ist das oder in 10 Jahren ist das, was ihr jetzt macht, ist das überholt? Also wenn Sie heute an hier Apps, 64.000 Apps gibt es mittlerweile. Ich weiß nicht, ob jedem das ein Begriff ist, was das ist. Apps, das sind also Programmeinstiege, Menüs, die Sie abrufen können. Sie können sich über diesen Ding, können Sie sich jetzt also meinetwegen Zimmer buchen, und da gibt es 64.000 Fußballergebnisse, Kreisliga, alles. Gibt's, ist unglaublich. Wasserwagen mit dem Ding gibt es, also man kann sich eine Wasserwaage drauf programmieren, gibt alles Mögliche. Das ist natürlich etwas, vor 10 Jahren hat man ein Handy gehabt, hat man Menschenskind, da haben wir an der Theke gesessen, aus Gag mit dem Handy das Bier beim Barkeeper bestellt, hat er gesagt, ihr wollt mich verarschen. So. Und das ist heute, das generiert natürlich völlig neue Verhaltensweisen, so etwas. Ja.
Kennen Sie Schwerpunkte? Kennen
Sie Schwerpunkte aus den Denkwerkstätten, zum Beispiel USA, Europa, Japan und jetzt auch China und Indien? Kennen Sie die Entwicklung oder können Sie uns da was erzählen? Das würde mich interessieren.
Ja, also ich war jetzt gerade in China, ich bin gestern aus China zurückgekommen. Das ist teilweise doch etwas enttäuschend, was da abläuft. Ja. Also, weil der Blick doch sehr stark nach Westen gerichtet ist. Also da das ist so von, also so regelrechte Denkfabriken sind mir da eigentlich noch nicht begegnet. Ja. Also in USA vielleicht, wo man sich über solche Dinge, ich meine, das ist ja jetzt etwas, was in den USA entstanden ist, da passiert schon Enormes, würde ich mal unterstellen. Aber in China und Indien halte ich für, also ich war jetzt letztes Jahr dreimal in Indien, das halte ich für völlig überbewertet. Das sind 5% der Bevölkerung, West-educated, die schmeißen den Laden und der Rest fault vor sich hin. Also mal hart gesagt, ja. Das ist erschütternd, wenn man da, also auch im Vergleich zu China, wenn sie aus China kommen, das ist unglaublich, was da passiert. So Peking oder so, das ist der neue Flughafen, das ist also ungeheuer. Ich war 1,5 Jahre jetzt nicht in Peking und ich dachte, Mensch, mein Student, mein ehemaliger, der bei mir vor letztes Jahr Diplom, der hat mich im neuen Passat abgeholt. Ich war gekostet 40.000. Ich habe gesagt, wie macht ihr das? Das ist mir ein Rätsel. Also, aber das ist nicht nur der. Sie sehen nur Autos, die nicht älter als 3 Jahre sind. Es ist sowas, glaubt man nicht. Aber über Denkfabriken, ich meine, das ist das, was ich eben ansprach, dass das natürlich auch ein Thema für diese ganzen Designinstitute wäre, dass man wirklich so etwas zusammenschließt, dass sie also die entsprechenden Fachleute, Kybernetiker, Wissenschaftler und so weiter, wirklich noch stärker zusammenziehen. Das passiert relativ wenig, also zumal bei uns. Aber ich glaube auch an internationalen anderen Designschulen. Ist da vielleicht in den USA, aber wenn Sie die Ergebnisse des zeitgenössischen amerikanischen Designs, des Industrial Design, tja, so toll ist das auch nicht. Ja. Also, das sehen Sie also jetzt mal so Apple, so firmenunterstützte Denkzentren ausgenommen an den Schulen, passiert da so viel nicht. Also da ist man dann doch eher enttäuscht.
Ja, Marek?
Ja, hallo. Ich hätte eine Frage, und zwar, weil die Tendenz, die ja auch in den letzten Jahren viel stärker geworden sind, sind ja die Blogs. Es gibt ja sehr viele auch professionelle Blogs, was ja von der einen Seite ein Segen ist, könnte man sagen, aber von der anderen Seite ja auch schrecklich, weil ja tagtäglich neue, speziell im Möbelbereich, neue Möbel reinkommen, die von verschiedensten Blickpunkten angesehen werden, ja, und auch dadurch eine Vereinheitlichung eigentlich auch kommt, weil die Blogs, die einen sind in Spanien, die anderen in England, die dritten irgendwo. Und durch diese Verstärkung auch dieser innere Zwang ist, ja, diesen Blog quasi zu toppen. Also würde ich jetzt sagen, also man muss ja noch extremer die Sache ansehen als das vorige, damit man in den Blog reinkommt. Und was die andere Situation, was ich ansprechen möchte, ist es nicht so, weil in den 80er Jahren habe ich Lego gespielt, ist es in dem Sinne, so wie ich es heute sehe, wo manchmal sogar der Designer sich viel mehr in den Vordergrund rücken möchte und das über das Produkt schaffen möchte und gar nicht der Designer das Produkt nach vorne treiben möchte. Wie war das eigentlich dann früher, wo nicht diese Medien waren? War da auch dieser extreme mediale Zwang, nach vorne zu treten und dieser Hype, ja, dann, der über die Medien dann auch gestaltet wird und ein Designer nach vorn erkoren wird, wobei jetzt ein anderes Produkt auch dem nicht irgendwie schlechter entgegensteht?
Ja gut, es gab natürlich schon in den 80er Jahren, also es gab ja da schon Zeitungen auch zu dieser Zeit. Also das war auch zum größten Teil ein mediales Ereignis, das ist schon richtig. Also ich habe hier ja so einige der Objekte gezeigt, ich habe das ja auch vorhin angesprochen. Also Memphis war durchaus auch ein mediales Ereignis oder jetzt bestimmte Objekte, also auch von diesem deutschen Design. Ist ja interessant, dass einige der Produkte, die am häufigsten publiziert wurden, dass die dann zum Teil kein einziges Mal verkauft wurden oder nur ganz wenig. Die waren in allen Medien vorne drauf. Also ganz berühmt ist dieser Hammer- und Sichelstuhl von Sinuga oder hier auch Stiletto. Gut, Stiletto, der hat schon ein paar von diesen Dingern verkauft. Aber der Sinuga, der hat relativ wenig verkauft. Das haben dann 20 Sammler haben das Ding dann gehabt. Der hat jedes Mal ein Einzelstück gemacht und dann war es erledigt. Ich habe übrigens in diesem Buch, das haben wir 1992, habe ich das gemeinsam mit Christian Borngräber verfasst. Da habe ich ein Kapitel nur diesem Phänomen der Mediengeschichte, also das Design als Medienereignis. Das ist ein ganzes Kapitel nur, wie das also auch durch die Medien durchgereicht wurde. Das war schon ein mediales Ereignis. Da gab es jetzt manche, die wurden mehr berücksichtigt. Das war natürlich auch wunderbar plakativ. Sie sehen das jetzt hier. May I have?
Yes, gut.
Also wenn Sie hier das Cover sehen, also da sehen Sie schon hier da oben der Wursttisch von Brandolini oder hier dieser Hammer und Sichel. Das war natürlich ideal plakativ. Das ließ sich natürlich gut fotografieren. Das ist ja auch, ich meine, ein bekannter Trick, dass man ein gescheites Foto hat, dass man, um in die Zeitung zu kommen, weniger, dass es um das Möbel, um das Produkt geht, sondern es geht oft mehr, dass es ein gutes Foto ist. Also das gab es dann natürlich schon. Vielleicht sogar noch stärker als heute, weil vieles ja dann auch fast im Netz dann verschwindet und nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, also wenn Sie jetzt über Blog, ich hab damit eigentlich nichts zu tun, so, ich lese Frankfurter Allgemeine morgens und guck die Tagesschau und das ist es dann. Ich gehe natürlich auch ins Netz, natürlich, also aber so Blogs oder so. Aber für deshalb sage ich das zu meinen Studenten, ihr habt andere Verhaltensmuster. Ihr müsst jetzt nicht FAZ lesen und Tagesschau gucken, sondern ihr müsst das machen, wie ihr das macht. Und das generiert eben ein anderes Denken und eine andere Interaktion mit der Welt, wenn man so will, oder mit meinem Nachbarn.
Nein, es gibt nämlich auch so eine ganz, das habe ich zum ersten Mal gesehen, in London ebenfalls dann wiederum eine Zeitung, die wiederum auf dem basiert, ja, dass Blogs, die gepunktet werden und je mehr Punkte man bekommt, dann in die Zeitung reinkommt, somit entscheiden dann eigentlich wiederum die User und trotzdem wird es dann wieder geprintet, also eigentlich kommt es dann wieder raus, aus dem Internet wieder gedruckt, ja, und man entscheidet, also es gibt dann nicht eine übereinheitliche, sag ich mal, Kommission, die dann entscheidet, sondern die Personen selber entscheiden, also die User.
Sind immer Gruppen.
Also das ist dann wiederum eine Gruppe. Ja.
Das sind immer also bestimmte Interessensgruppen, die das dann bestimmen. Also.
Und welchen Stellenwert hat jetzt Karlsruhe?
Karlsruhe ist eine relativ junge Schule und wir versuchen, also wir haben jetzt zum Beispiel das Letzte, was wir gemacht haben, wir haben eine Plattform gegründet mit dem Namen Karls, 2K, 2A, 2R, 2L, 1S und haben und präsentieren auf dieser Plattform, in dieser Plattform sozusagen die besten Arbeiten unserer Schule. Das können Diplomarbeiten sein, das können Arbeiten, die parallel entstanden sind oder während des Semesters. Das haben wir jetzt das erste Mal gemacht, letztes Jahr in Mailand. Und die Resonanz war jetzt sehr positiv dafür, dass wir das erste Mal aufgetreten sind. Das heißt, wir wollen damit den Studenten die Gelegenheit geben, auch in einem größeren Rahmen unter dieser Dachmarke sozusagen auch Kontakt nach außen zu knüpfen. Also die Studenten behalten natürlich die Rechte. Wir bezahlen das über Drittmittel. Die Studenten behalten die Rechte. Wir verkaufen das dann, wenn es geht. Und wir wollen das nächstes Jahr ja wieder machen. Der Grundgedanke war einfach auch der, dass interessanterweise, wir haben sehr gute Diplomarbeiten gehabt, die teilweise auch sehr aufwendig waren, die bis zu 10.000, 15.000 Euro gekostet haben, also nicht nur materiell, sondern die auch unheimlich viel Zeit gebraucht haben. Und das Phänomen, das war zum Beispiel, einer hat diesen Monoblockstuhl, diesen Plastikstuhl, der überall rumsteht, der kostet hier 4 Euro, den hat der in Gitter nachgebaut, also sozusagen als Outline nachgebaut, also in Form dieser klassischen Außenmöbel, früher hat man die ja gekannt und das hat er nachgebaut und das ist natürlich relativ schwierig für jemanden, der das als Prototyp jetzt ganz einfach macht. Und der hat das präsentiert und haben gesagt, gut, das nehmen wir jetzt rein. Und es waren also insgesamt 15, 16 Arbeiten. Ist auch im Netz, also wenn Sie das interessiert, können Sie das. Oder in Architekturen wohnen. In der Architekturen wohnen, der aktuellen Architekturen wohnen, ist ein 6-seitiger Bericht über dieses Projekt. Das Phänomen ist ja, dass wenn Sie heute ein Diplom machen an einer Schule, da machen Sie einen riesen Aufwand, da machen Sie eine tolle Sache und da haben Sie eine Arbeit und danach wissen Sie nicht, wohin mit dieser Sache. Dann suchen Sie sich einen Job. Die wenigsten haben natürlich jetzt ein selbstständiges Büro, Sie gehen dann in irgendeine Firma, suchen sich irgendwo, dann meinetwegen die meisten in Deutschland in Berlin, gehen dann in irgendeine, da verdient man sowieso nichts. Dann haben die eine sehr kleine Wohnung. Und dann haben die ihre Diplomarbeit. Die steht dann irgendwo rum. Die taucht nie mehr auf. Das ist eigentlich eine Tragik im Grunde genommen, dass die besten Arbeiten, der Höhepunkt des Studiums, der verschwindet in Kellern oder bei den Eltern in irgendwelchen Rumpelkammern. Wir haben heute noch dieses Zeug teilweise rumstehen. Anderes Beispiel, wir haben zwei Studentinnen, die sind jetzt wenn Sie Magazin kennen, vielleicht diese Kette, also die kooperiert mit Manufaktum, eine hat das gemacht, das ist jetzt beim Magazin drin, das haben wir auch in Mailand, Stuhlhockerbank heißt das Ding, das war in einem Museum in der Nähe von Bonn. Ein neues Museum wurde damit eingerichtet. Und das ist natürlich auch ist paradox. Also in dem Moment, wo Sie den Höhepunkt des Studiums erreichen, mit einer super Arbeit, mit einem unglaublichen persönlichen und ökonomischen Engagement, genau dieses Ergebnis, das verschwindet. Ja, das ist ja, Sie kriegen ja dann Ihr Zeugnis und dann komme ich noch, klopfe noch auf die Schulter, shake hands, 1+. Aber was habe ich von dieser 1? Null. Und die Leute haben diese wunderbare Arbeit gemacht und müssen sehr schnell schauen, dass sie irgendwo unterkommen, dass sie dann irgendwo was finden für, was weiß ich, 1200, 1500 oder 1800 Euro. Das ist eigentlich tragisch. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist, wir wollen etwas machen. Man hat ja dann immer diese komischen Alumni-Programme und so weiter. Wenn man ein paar Mails geschrieben, kommt man zum Essen vorbei. Braucht man ja alles nicht. Und ich habe gesagt, gut, wir nehmen diese Arbeiten, fassen die zusammen, machen daraus eben diese Art Plattform, diese Dachmarke und stellen das aus und geben unseren Leuten dann auch ein entsprechendes Forum, um sich zu präsentieren. Davon hat der Student was. Und wir als Schule natürlich auch. Wir profitieren da natürlich auch von. Und das Geld, wenn wir tatsächlich, wir haben ein paar Sachen verkauft, dann fließt das auch teilweise zurück als Drittmittelspender. Also es funktioniert, es scheint zu funktionieren. Und das ist so unser Konzept in Karlsruhe. Und die meisten sagen ja hier, wenn einer weg ist, ist er weg. Und wir wollen das eigentlich so ein bisschen anders denken, dass wir ja auch das weiter kultivieren, diesen Kontakt. Und für die Studenten ist das durchaus eine interessante Möglichkeit, weil wir dann auch durchaus Sachen reinnehmen, die dann danach entstehen. Aber wir beschränken das jetzt erstmal auf Leute, die bei uns studieren oder mal für ein Semester bei uns studieren. Gaststudenten gibt es ja auch, die dann 1-2 Semester bei uns sind. Das ist unsere Philosophie, ganz einfach. Ja?
Gibt es noch Fragen?
Guten Abend, mein Name ist Peter Herrmann. Ich hätte bitte eine Frage diesbezüglich des Einfließens der Skulpturen in öffentliche Möbelfirmen, zum Beispiel Ikea, Hindel oder so. Gibt es da Ansätze oder haben die alle ihre eigenen Architekten und Designer?
Das verstehe ich jetzt nicht, die Frage.
Ja, wie diese Arbeiten, wie Sie sagen, wo kommt der unter? Gibt es da bei diesen großen Multis?
Ja gut, das kommt natürlich vor, dass Firmen kommen und das ist der Idealfall, dass eine Firma kommt und das produziert. Wir hatten zum Beispiel den Fall schon, dass so eine Firma wie Moormann kommt und sagt dir, ich produziere das jetzt. Also das kommt vor. Das liegt daran, ob sich das für diese Firma unter ökonomischen Aspekten realisieren lässt. Also deshalb ist ja für viele eben dieses Thema Edition durchaus eine Alternative, dass man sagt, ich mache jetzt eine Kleinserie, ich mache das 10 Stück, kostet jetzt so und so viel, ist aber als Serienstück nicht realisierbar. Aber wenn es jetzt zum Beispiel als Serienstück möglich ist, dann kommt das vor, dass also, wie gesagt, eine Firma kommt, das, ich erwähnte das gerade, also Magazin ist ja in dem Sinne auch eine Firma, die hat jetzt oder zusammen mit der Süddeutschen, die machen dann so eine Editionsreihe und die sagen dann zu diesen zwei Damen, das ist ein Produkt, was uns interessiert, das produzieren wir jetzt. Das hat dann auch, war jetzt im neuesten Magazinkatalog, das kostet dann 400 oder 1200 Euro, das ist viel Geld, ich weiß auch nicht, also der Markt ist ja durchaus sehr, sehr, sehr spröde, also so, wenn es in diese höheren Preiskategorien geht. Aber das kommt durchaus vor. Das ist natürlich das ist ja auch unsere Intention, dass wir sagen, gut, wir bieten diese Plattform, dass die Leute sich und dass dort Hersteller dann hinkommen und ähnlich wie Kartell, Ron Arad, dass die dann sagen, oder hier Fehlbaum kommt zu Gene Bander, sieht diesen Tisch und macht den dann. Ja.
Ich kann ein Beispiel noch beisteuern zu Ihrer Frage. Es gibt in der Schweiz ein Möbelhaus, das heißt Möbel Pfister. Das war so der Inbegriff der Biederkeit schlechthin über lange Jahrzehnte und da haben alle ihre Haussteuer gekauft und wirklich halt so weder Fisch noch Vogel und solid. Und man hat es dann ein Leben lang. Und da ist ein neuer CEO gekommen und die machen jetzt ein Designprogramm, auch natürlich ermutigt, sagen wir, durch eine andere Haltung der Designerinnen und Designer, aber auch durch eine andere Erwartungs- oder eine andere Offenheit des Marktes. Da ist Alfredo Häberle, der am Freitag hier über seine Arbeit sprechen wird, ist damit beauftragt worden, ein Programm zu kuratieren, wo er selbst dann wieder 10 Designer versammelt hat und die entwerfen jetzt speziell Dinge, Möbel, Produkte für dieses Möbelhaus. Das heißt, nicht jetzt in der Biederkeit, sondern in dem Preissegment, was danach funktionieren muss. Also es ist so, dass die Designer dann sich einlassen müssen, wenn sie da mittun, auf ein bestimmtes verkaufbares Segment. Das heißt, bestimmte Dinge laufen halt dann einfach nicht. Sind bestimmte Materialien, bestimmte Fertigungstechniken. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele neue Techniken, von denen Volker vorhin gesprochen haben, die dann wieder sehr billige Serienproduktionen ermöglichen und damit wird gespielt. Das ist ein ganz aktuelles Beispiel jetzt von dieser Integration. Ja?
Entschuldigung, können Sie noch ganz kurz warten, bis das Mikro da ist? Danke.
Ja, wir haben sehr viel über Produktdesign gesprochen, über Möbel im Speziellen. Und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass das immer nur ein sehr großer Bereich ist, wo sehr viele junge Designer sich auch gegenseitig auf die Zehen treten. Wie schaut es eigentlich aus mit diesen Schnittstellen zu anderen Bereichen? Ich denke jetzt dann an den Begriff soziales Design, hat man vielleicht früher gesagt, wo reagiert wird auf gesellschaftliche Probleme oder Umweltprobleme oder Probleme der Ressourcen. Welche Rolle spielt es zum Beispiel an Ihrer Ausbildungsstätte?
Naja, das Studium ist ja so angelegt, dass jeder sozusagen die Möglichkeit hat, sein eigenes Selbstverständnis zu entwickeln. Also, dass man jetzt nicht in irgendetwas reingepresst wird. Wir haben ein Projektstudium zum Beispiel in Karlsruhe. Wir sind insgesamt 3-4 Professoren. Wir bieten also 25 Projekte an. Also jeder, der zu uns kommt, weiß erstmal, um was es geht. Also, und wir haben ja in Deutschland insgesamt ca. 45 Schulen, wo jeder sich natürlich orientieren kann, was will er jetzt tatsächlich machen. Ist er mehr in diese Richtung interessiert, meinetwegen jetzt in diese Richtung Produktdesign, Möbeldesign, oder ist er jetzt mehr interessiert in eine Richtung, sagen wir mal, Service Design oder soziales Design, wie Sie es jetzt genannt haben, dann ist er natürlich bei uns vielleicht nicht so ideal aufgehoben. Also wir sind ja nur eine kleine Schule, wir können nur ein Segment betreuen. Das ist ja das, was ich vorhin sagte, dass es eigentlich überfällig ist, dass man sich über diese Diversifizierung im Design Gedanken macht und dann entsprechend auch die Ausbildung dann bedient. Das muss ganz einfach geschehen. Das können wir als Schule mit unseren drei, vier Professoren, wir können das ganz einfach nicht leisten. Also wir bieten das eine Ding an. Wir achten natürlich darauf, dass das jetzt, ich sag mal, Rücksicht und ökologisch, dass das natürlich Grundsätze sind. Ich meine, diese Sachen, die Sie hier gesehen haben, sind ja im Grunde genommen alle hochökologisch, sind alles Holz und so weiter, recycelbares. Das ist eigentlich, das sind ja jetzt auch Beispiele nicht von heute. Das ist eigentlich selbstverständlich. Also wir schreiben das jetzt hier, das gehört ganz einfach dazu. Also wenn einer da wirklich jetzt Blödsinn macht oder so, dann geben wir dem Einhalt. Aber dass wir jetzt, wir versuchen das zu integrieren, soweit wir möglich sind, durch Lehraufträge oder dass wir sagen, gut, wir holen uns jemanden, der jetzt meinetwegen wir hatten jetzt einen Designer da, der hat über Thema Toilettenprojekte ohne Wasser für Dritte Welt oder so. Das gibt es dann schon. Da haben sich jetzt 3 Studenten insgesamt beteiligt. Das bieten wir an. Wir sagen dann aber auch, ihr müsst das genau reflektieren, was euch interessiert. Und ihr müsst dann ehrlich mit euch selbst sein, dass ihr euch dann die entsprechenden Ausbildungsstätten sucht, wo ihr das dann auch weiterentwickeln könnt. Ich kann das nicht. Also ich habe meine bestimmten Fähigkeiten, ich kann mich jetzt auch nicht mehr verbiegen. Ich kann das anbieten. Meine Kollegen sind entsprechend ausgewählt. Aber ihr müsst dann sagen, das ist ja der Sinn dieses Studiums, dass ich für mich als Student selbst erkenne, was interessiert mich. Interessiert mich jetzt dieses Möbelgedöns oder ist das hier alles Kappes und ich will jetzt etwas machen, Wassergewinnung in der dritten Welt oder ein ähnliches Thema. Dann muss ich mir natürlich auch eine entsprechende Schule dann dafür suchen.
Gibt es im deutschsprachigen Raum irgendwelche Zentren, wo zum Beispiel Projekte wie die Sie jetzt zuletzt angesprochen haben, irgendwie schwerpunktmäßig sozusagen entwickelt werden?
Ja gut, die Frage ist, ob dann das Studium unbedingt der richtige Weg ist. Es gibt ja zum Beispiel die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit in der Nähe von Frankfurt, die also dann Leute auch entsprechend ausbildet. Also es gibt ja Umweltorganisationen. Es ist ja jetzt die Frage, wo ich das mache. Muss ich dafür jetzt ein Studium haben? Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also dann muss ich dann vielleicht auch tatsächlich dann dorthin gehen, wo das relevant ist. Also ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, wenn ich das hier abstrakt lerne. Eigentlich muss ich dann auch dorthin gehen. Also dann muss ich mich einer Gesellschaft, die jetzt explizit sich mit diesen Herausforderungen auseinandersetzt, muss ich zu so einer Gesellschaft gehen und dann eine entsprechende Ausbildung machen. Es gibt natürlich jetzt also ein anderes Beispiel an der UdK. Die sind jetzt zum Beispiel versuchen das, ich weiß nicht, wie weit es sind, das ganze Thema ältere Generation, Design für die ältere Generation. Aber das sind natürlich auch, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, das sind natürlich auch Herausforderungen, wo sie einen ganz anderen Stab von Lehrenden brauchen, die das dann auch seriös vermitteln können. Und das ist ja das, was ich vorhin, also, dass man, ich meine, hier, da haben sie bei uns, wir haben dann wirklich entsprechende Leute wie jetzt Stefan Dietz oder Jürgen Bay oder die sich also mit diesem freien Autorendesign, meinetwegen, die das kultivieren, da kommen sie nicht sehr weit mit, wenn sie jetzt an eine solche Aufgabe, sich mit so einer Aufgabe für ältere Generationen oder für Blinde oder für Bedürftige, das sind natürlich alle, und da muss ich ein ganz anderes Lehrkonzept entwickeln. Das gibt es aber jetzt also zum Beispiel UdK, die versuchen das zu entwickeln.
Habe ich eine, mich würde noch wundern, wie es dir so geht, wenn du das ganze Zeugs anschaust, 30 Jahre danach.
Ja, ich amüsiere mich eigentlich. Also, was mich immer befasst ist, war es jetzt nur Jux und Dollerei oder hat es wirklich auch ein bisschen was gebracht? Und ich glaube, es ist schon einiges, das ist natürlich eine Frage, die man selbst, sich selbst stellt. Hat das irgendwelche eine gewisse Relevanz, also ist da irgendetwas eng geblieben. Und deshalb habe ich ja auch hier diese letzten Bilder, also wenn man sich jetzt diese ganzen wirklich ernsten Probleme der Welt mal ausklammert und sagt, gut, was ist das und konzentriert sich jetzt, das sind eben Möbel und das dient der Inszenierung des häuslichen Umfelds, dann hat das schon sozusagen, war das schon ein Schritt zu dem, was wir heute haben, zu diesem Thema Individualisierung. Das ist ja im Grunde genommen per se nichts Schlechtes, dass ich also heute die Möglichkeit habe, dass also wir, es ist ein großes Glück, dass wir in so einer Gesellschaft leben, die Möglichkeit individueller Ausdrucksformen haben. Das ist ja für uns nicht ganz unwichtig. Und ich glaube, da war diese Periode im Design, um das zu erreichen, nicht ganz unwichtig für. Dass man also jetzt kein Einheitsdesign hat, ein Design für alle, sondern tatsächlich viel Design für viele. Wie kann das funktionieren? Da war das eigentlich vielleicht kein großer Schritt, aber es war ein Schritt dahin.
Danke.
Ich danke auch.
Herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank, Volker Albus, und einen schönen Abend noch.